Ich glaube, viele, viele unserer Probleme sind hausgemacht und liegen in unserem eigenen Berufsstand.
Was passiert, wenn über 30 Jahre geballte Pflegeheimerfahrung auf den unbedingten Willen zur Gestaltung treffen? Heute ist Michaela Küpper zu Gast, eine Frau, die das System Pflegeheim nicht nur von innen kennt, sondern es täglich neu ordnet. Sie verrät uns, wie sie ihre Beobachtungsgabe und Kommunikation nutzt, um starre Abläufe zu knacken und echte Menschlichkeit zurückzuholen. Sie gibt uns Einblicke in ihren Arbeitsalltag und sie zeigt dir, warum du kein Opfer der Umstände sein musst, wenn du lernst, die richtigen Hebel zu bewegen. Das alles gibt's gleich. Aber jetzt starten wir erstmal so richtig los. Das haben wir schon immer so gemacht. Ein Satz, den wirklich jeder im Gesundheitswesen schon mal gehört hat und der nur eins bedeutet: Stillstand. Aber wir wollen nicht mehr einfach nur funktionieren und Opfer des Systems sein. Deshalb schmeißen wir hier im Club der Gestalter alte Muster einfach aus dem Fenster. Hier geht es ums Anpacken, ums Verändern für dich, dein Team und deine Patienten, damit der Job wieder Spaß macht und nicht nur Nerven kostet. Ich bin Annette Sabo und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo Michaela, ich freue mich wirklich sehr, dass du heute dir Zeit nimmst für meinen Podcast und heiße dich ganz herzlich willkommen. Du warst für mich, als ich mir die ersten Gedanken zum Podcast gemacht habe, die erste Wunschkandidatin auf meiner Liste. Muss ich wirklich so sagen?
Wow.
Ja.
Hallo Annette, erstmal. Das geht ja gut los. Dankeschön.
Ja, total. Weil du
Willkommen.
wie das kommt, weil du in einem Bereich arbeitest, der einen großen Bereich einnimmt im Gesundheitswesen, weil du sehr viel Expertise mitbringst und ein so angenehmer Mensch bist,
Ach,
nach dem, was ich jetzt
dabei
so
kennen wir uns ja nur.
kennengelernt habe. Genau, ja. Nur über die kurzen paar Male war das immer sehr angenehm und ja, aber vielleicht magst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du
Ja,
machst.
mache ich gerne.
Genau.
Ja, ich bin die Michaela Küpper. Ich bin 55 Jahre alt und seit meinem 18. Lebensjahr tatsächlich in der Pflege unterwegs. Ich habe 1988 meinen Fuß als Schülerin im Ferienjob ins Pflegeheim gesetzt und bin da nicht mehr rausgegangen, sozusagen. Ich liebe die Lebensgeschichten von Menschen, ob alt oder jung, und habe mich dann damals entschieden, Altenpflegerin zu werden. Ja, und bin dem Bereich treu geblieben, auch wenn ich schon ganz, ganz lange nicht mehr direkt in der Pflege tätig bin. Ich habe dann irgendwann Pflegemanagement studiert und bin seit vielen, vielen Jahren im Management, von Pflegeeinrichtungen unterwegs, habe über 20 Jahre Einrichtungen geleitet und bin jetzt seit 2 Jahren Sachbereichsleitung und da gerade zuständig für 7 Pflegeheime. Genau.
Ja, und
Ich
das
habe in der Corona-Pandemie, hatte ich die totale Lebenskrise, unabhängig von der Pandemie, wo die ganze Gesellschaft in die Krise geraten ist, und mich da rauszuarbeiten, oder eine Methode für mich war tatsächlich zu beginnen zu schreiben. Man war ja nur noch mit negativen Schlagzeilen konfrontiert, und persönlich, gesundheitlich und auch familiär war ich das auch, und hatte in der Zeit eben auch die Einrichtung zu managen. Und habe dann gedacht, also irgendwie musst du dem was entgegensetzen, sonst wirst du völlig verrückt oder psychisch krank oder drehst irgendwie völlig durch. Und habe dann angefangen, so meine Erfahrungen erstmal zu Papier zu bringen und habe so gedacht, was verbindet die Menschen, die zu uns ins Heim kommen?
ein schöner Gedanke.
Und zwar nicht nur die Bewohner und Bewohnerinnen, sondern vor allem deren Angehörige. Und die kommen alle mit einem schlechten Gewissen. Also nicht alle, die meisten, also es gibt natürlich Menschen, die haben sich selber entschieden, aber das ist mit Eintritt in die Pflegeversicherung und zunehmender Pflegebedürftigkeit irgendwie weniger geworden. Und dann hat man oft Menschen vor sich sitzen, die sehr an der Entscheidung zweifeln oder so sagen: Ach Mutter, kannst ja hier erstmal Urlaub machen. Und wo man sagt, das ist kein Urlaub, das ist eigentlich die Gestaltung eines neuen Lebensabschnitts.
Also das ist dann schon so deine Erfahrung, dass die Menschen da, also weder die Angehörigen noch auch die Patienten selber da oft gar nicht darauf vorbereitet sind, auf diesen neuen Lebensabschnitt, oder?
Überhaupt nicht. Also da beschäftigen sich die wenigsten mit. Gut, wer will das auch? Also wenn du jetzt mal ringsrum fragst, dann ist doch immer, also Pflegeheim, das ist ja das Allerletzte. Also da gehe ich auf gar keinen Fall hin. Ich gehe nicht ins Heim. Ich, meine Vorstellung meines letzten Lebensabschnitts ist schön zu Hause. Und noch weiter denkt man, naja, vielleicht falle ich eines Tages tot um oder werde nicht mehr wach. Also keine Schmerzen, keine Pflegebedürftigkeit. Ich möchte keinem zur Last fallen. Ich möchte selbstbestimmt leben bis ins hohe Alter oder eben bis zum Schluss.
Ja,
Und
das ist, denke ich, auch ein sehr angstbehaftetes Thema, ne? Es ist ja
genau,
auch ein Thema,
genau.
das in der Außenwirkung natürlich auch, also man hört ja eigentlich nur, oder
nur Schlechtes.
Nur das Schlechte. Genau, das
Genau.
Gute, was da vielleicht passiert oder was da möglich
Genau.
ist oder wie man es schön gestalten kann,
Genau.
darüber wird ja nicht gesprochen.
Und die Rahmenbedingungen sind ja jetzt auch nicht die besten. Das heißt, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Es finden auf jeden Fall werden Fehler passieren, die hoffentlich nicht lebensbedrohlich sind. Aber mein Seidenblüschen kommt in die Wäsche, das kann ich schon nicht patchen, um es irgendwie wiederzufinden. Dann landet das in so einer Großwäscherei und kommt in Miniatur zurück. Und die Bluse, die liebe ich über alles und die hat irgendwie 150 Euro gekostet und dann stehst du schon da, erster Fehler. Dann schmeckt das Essen nicht oder du bekommst, weiß ich nicht, irgendwas, was du nicht bestellt hast. Man trifft auf sehr, sehr viele Menschen, sowohl natürlich die Mitbewohner, die auch alle ihre Erkrankungen haben, wo einem die eine oder andere Nase nicht passt. Und beim Personal ist das ja auch so und machen wir uns nichts vor. Es geht ja immer um Chemie. Ne, kann man, hat man direkt ein angenehmes Gefühl oder denkt man, oh nee, der darf mich aber, also lieber von hinten und dann kommt er noch und sagt, komm so mal mit zum Duschen. Hier, im Leben nicht. Ja, kann ich den Raum selbst gestalten? Wie ist mein, jeder hat ja so seinen Rhythmus zu Hause. Wie findet so ein Tagesablauf statt? Und dann bin ich da jetzt mit ganz vielen Menschen. Und meine Mutter ist in diesem Jahr in betreutes Wohnen gezogen. Das heißt, sie hat eine eigene Wohnung und kann da an der Gemeinschaft teilnehmen. Und das hat sie einmal gemacht. Und dann hat sie mich hinterher angerufen und hat gesagt, ich gehe da nicht mehr hin. Sag, warum gehst du da nicht mehr hin? Das sind nur alte Menschen. Ach ja, wie alt bist du? 82, ach ja, das ist natürlich deutlich jünger, natürlich. So, verstehst du? Jeder hat von sich selber ja ein ganz anderes Bild und sieht dann eben auch so die Gebrechen der anderen und das ist ja auch angstbehaftet. Komme ich da auch noch hin? Brauche ich dann auch noch mehr Hilfe? Ja.
Also ich habe mir ja in der Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich mir das so durch den Kopf gehen lassen, weil ich komme ja aus der Akutversorgung.
Mhm. Ne? Ja.
Wir beide kommen aus dem Pflegebereich. Also das eint uns.
So ist es. Ja? Das eint uns.
Das eint uns und ich komme aus der aus der Akutversorgung. Mhm. Du ja dann eben im Pflegeheim.
Langzeit. Ja.
Langzeitpflege, genau. Und es ist ja bei uns natürlich, klar, ich war jetzt lange in der Unfallchirurgie tätig und da ist natürlich ganz viel Aufregung mit im Spiel und auch sehr angstbehaftet. Aber wenn man sein Leben neu einrichten muss, das
ja,
seid
genau.
Ihr ja im Pflegeheim ja eigentlich, es ist ja noch mal viel, viel intensiver. Also
richtig.
Bei uns weiß man ja auf Station oder im OP, ne, das dauert irgendwie, keine Ahnung, hier 2, 3, 4, 5 Tage und dann
ja.
Gehen die wieder. Aber ihr,
genau.
ihr versucht, die an die Hand zu nehmen und ein Leben mit denen aufzubauen.
Genau, einen Lebensabschnitt zu gestalten. Lebensabschnitt.
Und das ist eigentlich das Persönlichste überhaupt.
Richtig, richtig.
Und auf einer Skala von 1 bis 10, was für einen Stellenwert hat da Kommunikation für dich?
Ach, 10. Also, das ist ja in jedem Lebensabschnitt ohne Kommunikation ist alles. Wie wir wissen, man kann nicht kommunizieren. Ja, Das ist alles. Und wir wollen auch alles wissen. Und das ist am Anfang für die Menschen vielleicht auch schwierig. Auch da, man muss natürlich erstmal Vertrauen aufbauen. Aber du in der Akutversorgung, du kriegst vielleicht die Info, ja, der arbeitet im Büro oder ist Architekt oder weiß ich nicht, Bäcker oder irgendwie
Wenn
was.
überhaupt, ja.
Wenn überhaupt du das erfährst, weil das ist jetzt nicht die Relevanz für die Akutversorgung, ne, in der Unfallchirurgie irgendwie ein Beinbruch oder so. Gut, vielleicht weil er jetzt gerade seine Tätigkeit nicht ausführen kann. Aber für uns zum Beispiel bei einem Menschen mit Demenz, nachmittags um 4, halb 5 wird derjenige unruhig. Den ganzen Tag ist super und um die Uhrzeit geht es richtig zur Sache. Der steht auf und geht los. Ja, warum? 4:30 war Feierabend. Die Menschen sind ja geprägt, ne? Und zu
Das ist so
wissen,
eingeschliffen, ja, genau.
was war denn der Beruf? Ne? Womit hat sich derjenige denn beschäftigt? Sag mal, wenn du orientiert bist und weißt, ich bin in Rente und so, dann hast du dich vielleicht auch neu eingerichtet. Aber gerade bei einer Demenzerkrankung, wenn das wegbricht und du das gar nicht mehr weißt und vielleicht gerade in der Phase lebst, wo du dich selber noch als berufstätigen Menschen erlebst und erinnerst, ja, dann bist du vielleicht gerade wieder der 53-jährige Anstreicher, der um 4:30 Feierabend hat, nach Hause geht und sein Bier öffnet, um mal so ein Klischee zu bedienen. Oder vielleicht die Hausfrau, also ich meine, damals war das Leben eben so getaktet, dass meistens die Frauen zu Hause waren und, weiß ich nicht, um 13 Uhr das Essen auf dem Tisch stehen musste, weil die drei Kinder nach der Schule nach Hause kommen. Und du immer denkst, wo kommt diese Unruhe denn jetzt eigentlich her? Und das ist ja was ganz anderes, auch die Antriebe, die Bedürfnisse kennenzulernen. Und deswegen ist jede Information unglaublich wichtig und Gold wert, dass wir natürlich auch Angehörige fragen, Mensch, erzählen Sie doch mal von Ihrer Mutter, ne? Wie war denn so der Tagesablauf, wenn die Angehörigen das natürlich wissen?
Also jetzt wenn, Entschuldigung.
Ganz besonders schwierig wird es natürlich im Rahmen der Körperpflege, weil da ist ja in der Regel keiner dabei. Und ich frage auch immer, selbst als Ehepartner, du weißt vielleicht noch, ja gut, mein Partner geht als erstes zum WC. Oder
Häufig,
putzt sich erstens erst die Zähne und geht dann zum WC. Oder jeder hat ja so seinen routinierten Ablauf, seine Handgriffe in der Körperpflege. Und da ist in der Regel niemand dabei. Und jetzt brauchst du plötzlich die Unterstützung. Und wenn man davon abweicht, von dieser, ne, versetz dich mal rein morgens in deinen Körperpflegeablauf. Da denkst du ja nicht drüber nach, aber du machst es immer in derselben Reihenfolge. Und wehe, wenn nicht, dann ist der Tag ja eigentlich schon gelaufen.
Ja, das mag man nicht, ja, das ist stimmt.
Das mag man nicht
Richtig
so. Und
unangenehm.
deswegen ist so wichtig, das in irgendeiner Form rauszufinden. Wie haben Sie das denn gemacht? Welche Temperatur hat das Wasser? Kalt, warm, heiß, Seife, Duschgel, Kammbürste, Haarspray, Parfüm, whatever.
Jetzt höre ich dir so zu und bin jetzt auch schon fast 20 Jahre im Gesundheitswesen tätig und alles, was ich mir denke, ist, kostet Zeit, kostet Zeit, kostet Zeit, kostet Zeit, kostet Zeit.
So ist es,
Alles,
ja.
was du erzählst, und ich meine, ihr seid ja auch in dem Bereich oder euer Bereich ist jetzt auch nicht verschont geblieben vom Fachkräftemangel. Wie schafft man es? Also wie sensibilisiert man sich selber? Wie sensibilisiert man vielleicht auch das Gegenüber, das Team? Sich die Zeit zu nehmen, unterstützt man sich gegenseitig, bildet man da Strukturen innerhalb vom Team, damit man das auffassen, ja, überhaupt leisten kann. Wie funktioniert es im Team? Das stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Es ist ja auch nicht jeder, das weiß man ja auch. Es gibt, ich sage jetzt mal, empathische Pflegekräfte und es gibt weniger empathische Pflegekräfte.
Das
Also
ist wohl wahr.
es ist so, ja. Es ist ja auch
Ja.
ein ganz normales, spiegelt ja auch einfach die Gesellschaft wieder.
Stellen Sie sich mal nicht so an. Aufstehen, los.
Ja, genau. Ja, genau. Also wenn
Also
ich
ich
da.
glaube, in dem Bereich zu arbeiten, du brauchst Herz und Verstand. Also diese unempathischen Pflegekräfte, natürlich gibt es die, aber ich frage mich immer, warum?
Ja.
So, und ja, es stimmt, die Rahmenbedingungen sind schwierig, weil natürlich auch, wer kommt noch nach, wer entscheidet sich. Aber ich bin jetzt mal sehr provokant. Ich glaube, viele, viele unserer Probleme sind hausgemacht und liegen in unserem eigenen Berufsstand. Wir sind nicht gut darin, Kollegen aufzunehmen. Wir arbeiten von Abläufen her immer noch so, wie ich damals angefangen habe. Und dieses sich zu verändern und wirklich mal zu gucken, wie würde ich mir denn das wünschen? Müssen wir wirklich morgens um 6 Uhr oder um 6:30 anfangen und alle waschen? Wer sagt das eigentlich? Sagen das die Bewohner oder ist das eher die nachfolgende Schicht? Also wenn ich im Spätdienst nicht alle um 8 im Bett habe und der Nachtwache nicht übergeben kann, Station ist fertig. Habe ich dann eher ein Problem mit meiner Kollegin oder meinem Kollegen? Oder was ist das Problem? Natürlich, ich sage mal, wenn ich jetzt einen Bereich habe mit 25, 30 Bewohnern, dass dann ein Nachtdienst alleine für den Bereich kann natürlich nicht alle ins Bett begleiten. Das ist schon klar. Aber pflegerische Versorgung vorbereiten, nach dem Bademantel und dann vielleicht noch gemeinsam was spielen oder ins Fernsehen noch zusammen Film gucken oder so. Aber das Erste, was Bewohner ja lernen, nach dem Abendbrot, wer ist als Erster im Bett? Und dann sagen die Kollegen, ja, die wollen das ja so. Ja, warum? Was war zuerst da, ne? Henne oder Ei? Die lernen doch sofort, wenn ich nicht als Erstes laut hier schreie, dann sitze ich als Letztes da im Gemeinschaftsraum. Also da eine größere Normalität hinzubekommen, das ist uns flächendeckend in der Langzeitpflege bisher nicht gelungen. Da gibt es sicherlich Leuchttürme, die das gut hinkriegen, aber das ist so ein Dauerbrenner.
Hast du auch manchmal das Gefühl, also das schleicht sich bei mir manchmal ein, gerade wenn ich Veränderungen versuche anzustoßen, dass sich die, und ich sage das jetzt genauso provokant, also ich will da jetzt auch niemanden auf den Schlips treten, aber manchmal habe ich schon das Gefühl, die Pflege hat sich auch so ein bisschen bequem gemacht in diesen alten Rollen, in diesen alten Mustern. Man bewegt sich
Absolut.
nicht gern. Alles Neue
Genau.
von außen wird erstmal grundsätzlich skeptisch betrachtet und abgewertet, ja, so, also wenn du sprichst, mir geht natürlich das Herz auf, weil es ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt zu sagen, wir müssen erstmal mit bei uns anfangen, mit unserem täglichen Tun.
Du, es kommt keiner und verändert das. Die Menschen, die über uns die Rahmenbedingungen schaffen, die kommen ja nicht aus der Pflege. Das sind Ärzte, das sind Sozialwissenschaftler, die wenigsten
Akademiker.
kommen doch nicht aus der Pflege. So, und gut, es gibt in einigen Bundesländern die Pflegekammer, aber die tatsächliche Arbeit merke ich keine Auswirkungen bei uns. Das ist mir auch alles sehr formal und theoretisch. Ich will da keinem auf die Füße treten, aber
Ist halt
ich
Erfahrung, ne?
glaube, wenn wir nicht selber für uns sorgen, das tut keiner. Und dann kann man eben auch noch die hauswirtschaftlichen Versorgungen den Pflegekräften geben und noch die Betten auswaschen und noch. Und gleichzeitig haben wir aber bitte Professionalisierung.
Genau.
So, das passt ja alles nicht zusammen. Auch der Zugang, also wenn ich mir jetzt angucke, die generalistische Ausbildung, der Zugang dazu ist ja relativ niederschwellig. Also ich brauche einen Realschulabschluss, mittleren Schulabschluss. Ich kann sogar mit einem Hauptschulabschluss und einer ersten Ausbildung in die Pflegeausbildung gehen. Aber das, was letztendlich da gefordert ist, an reflexivem Wissen, an Umsetzung, da denke ich manchmal, ja, das also mit Abitur wäre es einfacher. Man sieht es, wie ich finde, an den Abbrüchen, die wir haben. Ja, ich finde ich insgesamt schwierig, was nicht heißen soll, dass ich dass das nicht notwendig ist. Aber die Menschen, die zu uns kommen und sagen, ich möchte gerne Pflegefachfrau oder Pflegefachmann werden, die sagen immer noch, ja, ich möchte den Menschen helfen, ich möchte die begleiten, also zumindest bei uns in der Langzeitpflege. Ne? Ich möchte zwar auch die Erkrankungen lernen und die Behandlungen dahinter, aber dass wir Vorbehaltsaufgaben in der Pflege haben und dass es um die Steuerung des Pflegeprozesses geht, das weiß überhaupt keiner, was das ist, wenn er sich für die Ausbildung bewirbt. Das heißt, wie müssen wir denn eigentlich kommunizieren? Was ist denn eigentlich die Aufgabe von den Fachleuten? Das, was die sagen, das ist nachher das, was die Pflegeassistenten, die Pflegefachassistenten machen. Ja, so die Steuerung des Pflegeprozesses. Und wenn wir jetzt über Befugniserweiterungen, also auch noch über ärztliche Tätigkeiten sprechen, also auf der einen Seite, wir dürfen immer mehr Befugniserweiterungsgesetz, auf der anderen Seite sollen wir aber auch noch Betten auswaschen und die
Alles
hauswirtschaftlichen.
machen, genau.
Also ja, die ganze Bandbreite. Wie soll das denn gehen?
Ja, also mit dieser generalistischen Ausbildung, ich bin da auch sehr verhalten, muss ich sagen. Ich finde auch, es kann nicht ein Output generiert werden, wo die Menschen sensibel gemacht werden für die Menschen, wenn ich selber in der Ausbildung keine Zeit und Empathie für die Auszubildenden habe. Ne? Also das eine bedingt ja das andere.
Absolut.
Also ich muss es ja erleben. Ich muss es ja erleben, wie ich stelle mir jetzt irgendeine Situation vor. Ihr arbeitet ja auch in einem unglaublich großen Spannungsfeld, weil viele Erwartungshaltungen aufeinandertreffen. Und da gibt es ein ernsteres Gespräch. Ein Angehöriger ist nicht zufrieden, ein Bewohner oder ein zu Pflegender ist nicht zufrieden. Es gibt also ja, es gibt Kritik, es gibt ein unschönes Gespräch. Dann muss ich doch das mal erleben, wie das ist, wenn da jemand sich professionell verhält. Was macht er? Wie geht er auf den Angehörigen ein? Ich muss es auch nacharbeiten, ja. Also wie schafft derjenige, das ist nicht persönlich zu nehmen? Das muss ich doch auch als Auszubildender einfach mal erleben. Ich muss doch, also im Prinzip, ich muss es mir doch abschauen können. Das kann ja nicht nur
Richtig.
eine schulische Ausbildung
Genau.
sein, sondern
Kann
ich
ich auch
muss
nicht
es erleben.
theoretisch lernen.
Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht.
Nein. Also genau, lernen am Modell ist am besten mal erlebt zu haben und positiv und denken, wow, wie hat die denn das Gespräch gedreht, der ist ja zufrieden oder was heißt zufrieden, aber das Gespräch ist ruhig verlaufen, auch wenn er erst sehr aufgebracht war. Wir haben vielleicht eine Lösung gefunden oder einen Kompromiss gefunden, aber jedenfalls sind wir gut auseinandergegangen. Wie kriegt man das hin?
Genau. Das sind ja,
Ne?
da gibt es ja Instrumente, es gibt ein Handwerk, also ne, das richtige Mindset, wie ich reingehe in das Gespräch und so. Das muss ich erleben als Schüler. Aber die Schüler werden ja heutzutage einfach auch von A nach B durchgeschleust, sage ich jetzt mal. Die
Absolut.
Ausbildungsqualität ist in vielen Fällen, naja, ich will jetzt mal nicht allzu böse sein, aber jetzt nicht sehr gut, so nach meinen Maßstäben und
Also ich
ja.
kann dir sagen, wir haben
Gerade in solchen
heute noch
Aspekten.
an unserem Ausbildungskonzept gearbeitet und da ging es um, also ein Punkt darin ist der erste Tag, wenn die zu uns kommen. Also in der Regel haben die ja am Anfang, sind die in der Pflegeschule und dann nach 4, 6 Wochen kommen die zu uns in den ersten Einsatz. So, und dann muss man da tatsächlich reinschreiben, der erste Tag beginnt um 8 oder um 9, bitte nicht um 6:30 Uhr mit Juhu, ich habe noch zwei Hände und jetzt hier, bitte hast du eine Liste und dann mal, mach mal hier deine 5 Leute, sondern der erste Tag dient ausschließlich dazu, die Einrichtung kennenzulernen. Die Mitarbeiter, die Bewohner, in vielen Einrichtungen funktioniert das, aber eben auch nicht in allen. Und da muss man dranbleiben und immer wieder sagen, Leute, das ist unsere Zukunft. Die Menschen werden uns mal versorgen. Oder die gehen direkt woanders hin, weil sie nicht gut begrüßt werden, das Onboarding nicht gut klappt. Und ich spreche nicht von, wir haben jetzt hier Notfall, Norovirus, was weiß
Keine
ich.
Frage,
Ja,
ja. Der ganz normale
genau.
Tag, sage ich jetzt mal
Ganz
ganz kurz.
normaler erster Tag, wie möchte ich ankommen? Und ich meine, wenn ich an mich denke, dann hätte ich auch direkt schreiend weglaufen können. Also damals
Ja.
hat mich der Heimleiter der Stationsleitung vorgestellt, ich war 18, während sie eine demente alte Frau duschte. Der ist mit mir in die Dusche gegangen. Das muss man sich mal vorstellen.
Okay, da stehst du dann da, bist nicht mehr Herr deiner Sinne, weißt vielleicht gar nicht, wo du jetzt gerade bist, und dann stehen plötzlich drei Leute in deinem Bad. Herrlich. So
Genau.
mögen wir das alle
Und
haben.
ich als, ich habe noch nie eine nackte alte Frau gesehen, ja.
Ja. Aber du hast dir das quasi, das war für dich dann so ein Moment, den hast du dir gemerkt. Und der hat dich bestimmt
Ja,
dein
also
ganzes
das ist
berufliches
das
Leben
ja.
begleitet.
Man vergisst ja Anfänge und ersten Tag und letzten Tag, sowas vergisst man ja nicht.
Nee, das stimmt. Aber jetzt lass uns doch mal ganz konkret werden. Lass uns doch mal darüber sprechen. Wir haben ja vorhin schon mal angeteasert, Pflegeheim ist oftmals ein Spannungsfeld, weil eben viele Erwartungshaltungen aufeinandertreffen, viele Ängste. Es gibt ja einfach diese Situation, die wir vorhin auch schon mal beschrieben haben, wo es eben in der Kommunikation nicht ganz so schön ist, ne? Wo man halt Kritik entgegennehmen muss, wo vielleicht ein aufgebrachter Angehöriger das Gespräch sucht oder ja auch ein Bewohner nicht zufrieden ist. Wie gehst du persönlich selber mit solchen Situationen um? Was stärkt dich in solchen Situationen?
Was mich stärkt. Also das ist zum einen natürlich meine Erfahrung, würde ich denken. Mich stärkt, also ich erinnere ganz am Anfang, als ich jung war, junge Wohnbereichsleitung, da hatte ich einen Angehörigen, der hat mich echt Nerven gekostet, weil der mit gar nichts zufrieden war. Und aus heutiger Sicht würde ich, weiß ich, der hatte vielleicht auch nur ein schlechtes Gewissen und wollte es seiner Tante damals einfach nur so gut machen, weil er das zu Hause eben nicht konnte. Und das Wissen darüber, dass da oft was ganz anderes hintersteht und das rauszufinden. Also manchmal tauchen dann in einem Gespräch taucht dann plötzlich so ein Satz auf, ich glaube, ich habe hier nicht die richtige Entscheidung getroffen, dass sie hier war, dass sie jetzt hier ist. Ja, das zeigt ja, wir haben nicht das Vertrauen, kann nicht loslassen und sagen, ist hier gut aufgehoben, sondern ich muss immer dafür sorgen, dass hier alles gut läuft. Das heißt, eine ständige Anspannung und wie können wir gemeinsam als Teamleistung dafür sorgen, dass derjenige sich mehr und mehr entspannen kann? Das heißt, auf der einen Seite, wenn ich mit dem Angehörigen spreche, mir erstmal viel Zeit zu nehmen, nicht zwischen Tür und Angel,
Ganz
sondern
wichtig.
wirklich viel Zeit einzuräumen. Und wenn es anderthalb, 2 Stunden dauert, dass der sich erstmal alles von der Seele reden kann. Das gelingt oft tatsächlich erst, wenn er dann bei mir gelandet ist, als ich Einrichtungsleitung war. Die Menschen davor, also insbesondere Pflegemitarbeiter und Wohnbereichsleitungen, sind oft so eng getaktet, dass da schnell dann auch so ein Stempel, gesetzt wird, oh Gott, schon wieder derjenige, der sich immer beschwert. Und dann möchte keiner mit demjenigen reden, weil es so viel Zeit bindet und ich doch noch die ganzen anderen habe, die ich hier zu versorgen habe. Und meine Empfehlung ans Team ist immer, genau auf diese Menschen zugehen, immer schon begrüßen, ne? Und immer schon eine Info mitgeben: Mensch, hallo Herr Meier, Ihre Mutter hat heute das und das und das gemacht. Wir haben heute schon das erlebt. Also so nicht in die Kommunikation zu gehen, wenn es schwierig ist, sondern jeden aktiv zu begrüßen und schon vom Tag des Angehörigen zu berichten und so einzubinden. Also auch wieder so eine Normalität zu schaffen. Dann sind natürlich auch Krisengespräche leichter, als wenn ich mich immer wegducke und hoffentlich spricht er mich bloß nicht an und dann passiert das, und dann passiert erst recht bei solchen Menschen große Dinge.
Ja, aber die merken das ja, die haben
Und
ja feine Antennen dafür, ne?
ja, natürlich.
Ja.
Ja, klar. Und wie oft habe ich gesagt bekommen, also was ich Ihnen jetzt hier sage, da dürfen Sie bitte nicht drüber sprechen, sonst kriegt meine Mutter nur noch mehr Probleme. Und das aufzubrechen und zu sagen, es geht, können wir uns darauf einigen, dass es uns allen darum geht, dass es Ihrer Mutter hier bei uns gut geht. Und welche Erwartungen haben Sie? Und dann können wir gucken, können wir diese Erwartungen erfüllen? Wir können nicht 24 Stunden neben Ihrer Mutter sein, das geht nicht. Was sind die Dinge, die auf jeden Fall, die für Sie so wichtig sind, dass wir die auf jeden Fall erfüllen? Wie können wir gemeinsam einen Plan machen und im Gespräch bleiben? Und zwar nicht nur eben in so einer Krise, wenn wieder was schiefgelaufen ist, sondern immer im Alltag.
Also könnte man das jetzt so als konkreten Tipp für unsere Zuhörer vielleicht so formulieren, dass wir, dass das eigentlich der professionelle Aspekt auch ist, dass ich hinter das aufgebrachte Gebaren des Angehörigen schaue, dass ich das als ein Bedürfnis oder als eine Angst erkenne, wo, oder dass er jetzt in einer Situation steckt, wo er sich jetzt vielleicht nicht gerade zu helfen weiß und die sich einfach so äußert. Und dass wir natürlich im ersten Schritt erstmal ihn wahrnehmen und ihm ganz deutlich zeigen, ich nehme dich wahr.
Genau,
Das
und
wäre schon mal Schritt
das
1.
klassische Spiegeln, meine Güte, Sie sind aber aufgebracht. Was ist passiert? Das sind zwei Sätze, damit ist eigentlich schon okay, und dann geht's los.
Das sage ich auch immer das sage ich auch immer meinen Kollegen und Kunden ganz oft nicht persönlich nehmen, gell? Das ist so dann diese professionelle Haltung zu sagen, der meint jetzt nicht mich persönlich, der geht jetzt nicht mich
Nein.
persönlich an, sondern er ist mit der Situation unzufrieden, er hat ein schlechtes Gewissen, er hat irgendwas bei ihm,
Genau.
bringt ihn dazu, sich so zu verhalten, aber es hat nichts mit mir zu tun. Das ist so diese innere Abgrenzung. Ja, das ist, glaube ich, so der erste Schritt. Und dann natürlich, wenn du sagst, das Gespräch ist schon eskaliert oder es ist schon ein Schritt weiter, es landet bei mir oder landete damals bei dir als Leitung, einen Raum zu schaffen, also eine Situation zu schaffen, zeitlich und räumlich, die ihm die Gelegenheit gibt, mal wirklich darüber zu reden, was ihn wirklich umtreibt. Also das Ding, sag mal, das Pudelskern auf den Tisch zu bringen, sage ich jetzt mal so
Genau.
ganz salopp.
Und das geht, wie gesagt, nicht zwischen Tür und Angel. Es kann natürlich sein, es kommt jemand, habe ich auch schon gehabt, schreiend, wütend in dein Büro. Da kannst du nicht sagen, machen Sie mal einen Termin. Also da musst du ja nun direkt reagieren. Aber es gibt auch Menschen, die immer so kommen. Und dann wirklich dahin zu gehen und zu sagen, ich möchte mir Zeit für Sie nehmen, aber Sie kommen jetzt so rein. Ich kann jetzt gerade nicht, aber wir gucken heute Nachmittag, morgen früh, dann habe ich Zeit für Sie.
Hast du auch schon mal erlebt, dass du in deiner doch langen Karriere an den Punkt gekommen bist, wo du zum Angehörigen gesagt hast, ich glaube, wir sind nicht die richtige Einrichtung für sie oder für ihre Angehörigen?
Selbstverständlich.
Gibt es das auch?
Ja, klar, gibt es das auch. Es gibt Menschen, da kannst du dir ein Bein ausreißen. Das reicht nicht. Und ich erinnere meine größte Herausforderung damals, da ist mir aber allerdings auch ein richtiger Lapsus passiert, wenn du willst, kann ich den gleich erzählen. Der hat dann mit seiner Mutter die Einrichtung verlassen und mir war klar, ja gut, dann geht der jetzt in die andere Einrichtung im Ort. Und da war genauso unzufrieden. Ja, das ist klar, weil es kann keiner besser seine Mutter versorgen als er. Und dann aber zu wissen, aber bei ihm zu Hause ging es nicht. Er war auf die Hilfe angewiesen. Und dann wirklich täglich, auch mit so Psychospielchen, dann, also es gibt halt auch Situationen, die kannst du nicht lösen.
Gehen nicht zu lösen, ja, das stimmt. Ich denke, oder ich könnte mir vorstellen, dass solche Situationen eigentlich, und da schließt sich jetzt wieder der Kreis, so ein bisschen in unserem Gespräch, ganz oft dadurch entstehen, dass man sich im Vorfeld über dieses Thema nie Gedanken gemacht hat.
Ja.
Also mit sich
Ja.
selber das ausgemacht hat, mit seinen Angehörigen das ausgemacht hat. Natürlich, es gibt auch Situationen, da geht es hoppla hopp, ja, und die gibt es vielleicht auch, aber ich glaube.
Aber auch diese Hoppla-Hopp-Themen. Ich sag immer, oder ich habe die Erfahrung mit meinen Eltern gemacht und ich habe es jetzt auch mit meinen Kindern so gehalten. Jeder kennt die Situation, man sitzt am Tisch und unterhält sich. Und das ist eigentlich eine gute Gelegenheit, mal zu sagen, wie wünsche ich mir eigentlich was? Ich habe das letztens tatsächlich mit meinen Kindern gemacht und habe gesagt, ja, ich weiß, ihr wollt das jetzt vielleicht nicht hören, aber wann ist der richtige Zeitpunkt, mal was zu sagen, wie ich mir was wünsche? Im Falle von Pflegebedürftigkeit oder im Falle von Tod. Und ich habe es vielleicht noch nicht so aufgeschrieben. Aber selbst wenn ich es aufgeschrieben habe, möchte der Angehörige es ja nicht erst dann erfahren, sondern mal drüber gesprochen zu haben. Ich hab da einfach sehr gute Erfahrungen mitgemacht, zu einem Zeitpunkt, wo es völlig, also gar nicht dran zu denken ist, mal zu sagen, wie man sich was vorstellt. Dass es alle mal gehört haben, weil wenn ich es nicht notiert habe, dann habe ich ja im Fall der Fälle den mutmaßlichen Willen und dann haben zumindest die Angehörigen schon mal gehört, einheitlich, ja, so stellt sich Mutter das vor.
Also ich muss auch sagen, ich habe das auch in einer ganz anderen Situation erlebt. Es kann auch ein Selbstschutz sein, weil ich war plötzlich in der Situation, dass mein Vater, zu dem ich 20 Jahre keinen Kontakt hatte, eben auch plötzlich im Krankenhaus lag. Man wusste nicht, also ne, wie es ausgeht. Und die Kinder wurden kontaktiert. Also die Kinder müssen ja ran. Also dann
Genau.
stehst du da an einem Bett bei Menschen, den du eigentlich nicht kennst. Also zu dem du keinen Bezug mehr hast, weder emotional noch,
Noch.
dass wir uns die letzten 20 Jahre gesehen oder gesprochen hätten. Und dann solltest du eigentlich entscheiden. Oder du gibst die Betreuung natürlich ab. Die Möglichkeit gibt es dann natürlich auch. Und das bringt einen dann schon irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Also das ist echt schwierig. Und das macht ja auch was mit dir, wenn du dann da plötzlich Entscheidungen über
Genau.
jemand anders treffen musst. Also es
Überleben
kann
und
ja auch
Tod.
Überleben und Tod in dem Fall auf jeden Fall. Und es ist einfach auch eine Art von Selbstschutz. Also es wäre eigentlich auch dann so ein Aspekt zu sagen, ich führe jetzt dieses vermeintlich unangenehme Gespräch mit meinen Eltern, damit ich auch weiß, was ich zu tun habe. Weil
Ja,
selber aus
genau.
nichts zu entscheiden, ist wirklich nicht schön.
Ja. Und deswegen habe ich mein erstes Buch Entscheidung Pflegeheim genannt, weil es eine Entscheidung ist. Und wenn nicht derjenige selber die Entscheidung trifft und sich noch nie in seinem Leben damit beschäftigt hat, dann wird es immer schwierig. Entweder weil die Situation zu deinen Kindern oder zu deinen Angehörigen eh schwierig ist. Und dann kommt halt alles wieder hoch. Dann hast du möglicherweise Geschwisterkonstellationen, die sich nicht einig sind. Du hast finanzielle Situationen, die Streitereien ums Geld eskalieren spätestens an der Stelle. Und man darf sich eben auch gewiss sein, dass eine Familie immer teilstationär mit aufgenommen wird ins Pflegeheim. Wir bekommen alles mit. Man will das gar nicht, aber man bekommt es mit, wie die Menschen sich verhalten. Man bekommt es mit, weil Bewohner sehr viel erzählen. Und manchmal auch eine Entlastung suchen, weil sie das überhaupt nicht mehr aushalten, aber teilweise natürlich auch selber sehr dazu beigetragen haben, dass die Familiensituation so ist, wie sie ist. Von daher, wenn Klarheit herrscht und ich für mich die Entscheidung getroffen habe, was ich will und das kommuniziert habe, das ist fantastisch. Dann kann auch ein Eingewöhnen und ein Leben im Pflegeheim richtig, richtig gut gelingen. Also wir haben ja auch, ich weiß nicht, wie viele Menschen erlebt, die ein gelingendes Leben im Pflegeheim geführt haben und einen richtig guten letzten Lebensabschnitt. Das gibt es eben auch. Und das ist richtig, geht einem da das Herz auf. Also entweder, weil sie noch mal sehr selbstständig geworden sind, sich von Dingen auch befreit haben, emotional vielleicht noch mal eine Liebe gefunden haben im Pflegeheim, eine tiefe Freundschaft, ein Wiedersehen mit Schulfreunden, die sich da plötzlich wieder treffen und sich aus den Augen verloren haben. Eine Teilnahme, sich da im Beirat zu engagieren und ganz aktiv zu werden, oder eben nochmal eine körperliche Fähigkeit zurückerlangt haben, an einem Sportprogramm teilgenommen zu haben und nochmal richtig fit zu werden. Alles, was es außerhalb des Pflegeheims gibt, kommt auch im Pflegeheim vor. Das ist halt Gesellschaft im Kleinen in einem bestimmten Lebensabschnitt.
Können wir das heute als wichtigsten Tipp aus diesem Gespräch mitnehmen, dass es wichtig ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen,
Ja.
frühzeitig damit auseinanderzusetzen, mit seinen Angehörigen zu sprechen, das auch klar zu formulieren, was will ich oder was möchte ich nicht. Und jetzt bist du ja eine Macherin und Gestalterin und hast deswegen zwei Bücher geschrieben, genau.
Ja.
Auch um
Ja.
diesen Prozess zu begleiten, weil der eben einfach
Genau.
so wichtig ist. Und es sind zwei Bücher geworden mittlerweile. Du hast
Ja,
Zuwachs
es sind
bekommen.
zwei Bücher geworden, die Fürsorgefalle. Und da steht hier, ne, ich gehe auf keinen Fall ins Heim. Die Fürsorgefalle ist, also ich habe bei Entscheidung Pflegeheim gemerkt, da geht es halt nur ums Pflegeheim. Und Pflege betrifft ja eben so viel mehr. Also es geht ja nicht sofort ums Pflegeheim, sondern auch davor gelagert. Kann es ja sein, ich nehme Tagespflege oder Kurzzeitpflege oder was auch immer in Anspruch. Und das heißt, das Buch, die Fürsorgefalle, ist ergänzt um die ganzen ambulanten Möglichkeiten, die es auch gibt. Und das Kapitel zum Pflegeheim und auch die Geschichte um Willi und Lieselotte Kluge ist auch darin. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, ich habe immer eine Seite, wo man seine eigenen Notizen hinterlegen kann, also wo es wirklich so ein Buch ist, was ich nutzen kann.
Ein Arbeitsbuch.
Ein Arbeitsbuch quasi, ja.
Genau, um diesen
Genau, ein
Prozess zu
Ratgeber
begleiten.
und ein Arbeitsbuch, ja. Wenn
Alles klar.
Eltern Pflege brauchen.
Und jetzt machen wir noch mal richtig Werbung. Wo bekomme ich diesen Ratgeber, wenn das Thema für mich, wenn ich das jetzt anpacken möchte oder
Ich habe im Selbstverlag veröffentlicht und bei Amazon KDP, also man bekommt es bei Amazon oder schreibt mir über Instagram Pflegeheim-Ratgeberin eine DM, dann kann ich es auch versenden.
Genau, alle
Genau.
Kontaktinfos werden wir auch in der Beschreibung nochmal hinterlegen für euch. Die findet ihr dann unten. Könnt ihr gerne Kontakt aufnehmen. Ja, liebe Michaela, ich danke dir erstmal für diesen Einblick, dass du uns von deinen Erfahrungen berichtet hast. Es war schön, einfach
Ja.
mal, ja, von jemandem so einen Einblick zu bekommen in so einen Bereich, der doch eigentlich auch eher im Verborgenen stattfindet, wenn es einen nicht gerade betrifft, das muss man ja auch einfach mal sagen,
Ja.
der so dafür brennt, was er tut. Das liebe ich. Also vielen lieben Dank für das Gespräch.
Ich danke dir, es war sehr kurzweilig.
Ja, Michaela hat uns heute gezeigt, wie wir uns die Souveränität im Alltag zurückholen können, indem wir neben der fachlichen Routine wieder den Raum für die echten Begegnungen schaffen. Wie gesagt, alle Infos zu Michaela und ihren Büchern, das findet ihr alles unten in der Beschreibung. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da und fühlt euch wirklich herzlich eingeladen, diesem Kanal zu folgen. Und ja, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Gestalten und ich sage ganz einfach ciao, bis zum nächsten Mal.